Also heute Abend haben wir das Thema das Leiden, Karma, Schicksal und freier Wille. Aber bevor wir damit anfangen, möchte ich ein paar Worte sagen über das Thema Stille, was wir gerade jetzt wahrgenommen haben. Die Stille, von der wir reden, ist nicht eine Abwesenheit von Gedanken, sondern ist da auch, wenn Gedanken vorhanden sind, ist da auch, wenn in der Außenwelt gehandelt wird, wenn man mit Menschen redet und handelt und arbeitet und Auto fährt und kocht, egal was man macht. Zu einem gewissen Zeitpunkt entwickelt sich eine innere Stille, die im Herzen verankert ist und auch in deinem Bewusstsein verankert ist. Und diese Stille ist immer im Hintergrund anwesend. Und sie kann durch nichts gestört werden. Diese Stille entwickelt sich, wenn man sich ausrichtet und wenn man in Frieden ist mit sich und mit der Welt, wenn man nicht mehr in einem Bewusstsein von Widerstand ist und auch wenn man sich so ausrichtet, dass man Hingabe übt und dass man ein Leben im Einklang mit dem göttlichen Willen anstrebt. Sobald du dich bemühst, auf deine Art und Weise, so gut du kannst, ein Leben im Einklang mit dem göttlichen Willen zu führen, und sobald du mit dem Leben einverstanden bist und nicht mehr in einem Bewusstsein von Widerstand bist, nicht mehr im Opferbewusstsein bist, kein Feindbild mehr hast von anderen Menschen, wenn diese Sachen wegfallen, dann entwickelt sich diese innere Stille von allein, also ganz automatisch. Und wenn sie einmal da ist, gibt sie dir eine innere Stabilität und eine innere Stärke, die unantastbar ist. Und es ist egal, was dann geschieht im Alltag, es ist egal, wie herausfordernd das Leben ist, diese innere Stille, verbunden mit einem inneren Frieden und mit einem tiefen Wissen, dass alles so, wie es ist, in Ordnung ist, dass du liebevoll geführt wirst, das ist einfach immer da. Und das ist wahre Stärke. Diese innere Stille, das ist wahre Stärke. Es macht uns auf eine bestimmte Art und Weise, also wirklich unantastbar. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die richtige innere Haltung pflegen, dass wir in einem Bewusstsein von Akzeptanz sind, dass wir dankbar sind für alles, was wir erleben, dass wir mit dem Leben in sich einverstanden sind und dass wir erkennen, dass wir hier sind, um zu dienen, dass wir wirklich uns bemühen, ein Leben im Einklang mit dem göttlichen Willen zu führen. Selbst wenn du immer wieder abrutscht und immer wieder vergisst und das macht nichts. Es geht um diese Ausrichtung, es geht um diese Commitment und das ist dann die Quelle der Stille. Und wenn sie einmal da ist, ist sie wirklich sehr, sehr kostbar. Und wie ich gesagt habe, das gibt dir eine innere Stärke, das macht dich, du bist wirklich ein Fels in der Brandung. Egal was geschieht, egal wie unangenehm es sein mag im Alltag, manchmal sind die Herausforderungen wirklich sehr, ja, sehr, sehr schwierig zu bewältigen, hat man das Gefühl. Und auch, es kann auch sehr lang dauern. Es ist nicht etwas, das ein paar Minuten anhält, es kann jahrelang anhalten. Aber es macht nichts. Diese innere Stille ist da und das ist, was dann wirklich zählt. Gut, so viel zum Thema Stille. Also ich kann nur empfehlen, dass man diese innere Stille pflegt. Und irgendwann, wenn sie da ist, erkennst du, dass es dein natürlicher Zustand ist. Es ist der natürliche Zustand des Menschen, nicht der normale Zustand, sondern der natürliche Zustand des Menschen, in diesem Bewusstsein von Stille zu sein. Innere Stille zu empfinden, das bei sich wirklich wahrzunehmen. Das ist also für dich natürlich, es ist so, wie wir sein sollten, so wie es sein sollte. Gut, also das wollte ich kurz erwähnen, weil manchmal wird das falsch verstanden. Einige Leute glauben, dass innere Stille heißt, dass der Mind still ist. Irgendwann natürlich kommt es auch dazu. Irgendwann in einem höheren Bewusstsein kann es sein, dass der Geist wirklich still ist über längere Zeit oder dauerhaft. Aber die innere Stille kann da sein, obwohl man denkt und obwohl man redet und obwohl man handelt. Also die innere Stille wird durch Handlung auf keine Art und Weise gestört. Handlungen sind wie Kräuselungen an der Oberfläche des Meeres, und unter der Oberfläche ist diese endlose Tiefe und Stille. Gut. Wie ich gesagt habe, das Thema heute ist relativ komplex, und weil es komplex ist, war bei mir die Herausforderung, das so zu vereinfachen, dass es innerhalb von 20 bis 25 Minuten als Thema behandelt werden kann. Ich habe eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, sodass wir die Punkte auch sehen können und gewisse Begriffe auch sehen können. Das hilft. Diese PowerPoint-Präsentation bekommt ihr natürlich auf der Webseite auch angeboten. Ihr könnt dann die PowerPoint-Präsentation selber anschauen, und ich werde auch im Laufe von dieser Präsentation gewisse Bücher empfehlen, besonders diese Bücher von Armin Risi. Armin Risi hat 18 Jahre lang in einem vedischen Kloster gelebt und hat die Veden sehr gründlich studiert und hat zwei wirklich sehr gute Bücher geschrieben, die immer noch die besten Bücher zum Thema sind. Und ich kann sie empfehlen, wenn man sich mit dem Thema wirklich gründlich auseinandersetzen möchte. Aber für heute fangen wir mit der Präsentation an, sodass ihr einen Leitfaden habt. So, seht ihr die Präsentation? Ist sie sichtbar? Ja? Gut, da steht ganz oben das Leiden, Karma, Schicksal und freier Wille. Und dann unten sofort zwei Darstellungen, die vedische Schule und die Advaita-Schule. Also ich wollte das wirklich schlicht gestalten heute. Und es ist wirklich so, dass es gibt zwei grundsätzliche, unterschiedliche Interpretationen von der Wirklichkeit. Und die eine Schule ist die vedische Schule und die andere Schule die Advaita-Schule. So habe ich das also vereinfacht dargestellt für heute. Was meine ich damit? Nun, die vedische Schule kommt von den Veden natürlich, wird in den Veden beschrieben, deswegen auch die Empfehlungen von den Büchern von Armin Risi. Und das Wort Veda hängt mit dem Begriff Vidya zusammen. Und Vidya ist ein Sanskrit-Begriff und bedeutet Wissen, wahres Wissen. Und gleichzeitig hat es mit dem Sehen zu tun. Wir kennen den Begriff in Deutsch zum Beispiel ein Video oder auf Lateinisch den Begriff videre, sehen. Also es ist ein gesehenes Wissen, etwas, das man sieht. Deswegen werden Menschen, die dieses Wissen vermitteln, auch Seher genannt. Oder Rishis. Und die Veden enthalten das gesehene Wissen von diesen erleuchteten Meistern. Und in den Veden, da ist zum Beispiel eine Abbildung von einem Rishi, der dabei ist, die Veden zu schreiben. Und Sri Aurobindo hat auch zum Beispiel ein Buch geschrieben über die Vedas oder die Veden, und er sagt in diesem Buch, dass man nur die Veden verstehen kann, wenn man die entsprechenden Erfahrungen gemacht hat, weil es eben gesehenes Wissen ist. Und wenn man diese Erfahrung nicht selber gehabt hat, kann man die Veden nicht wirklich verstehen. Man muss selber die Erfahrungen von den Rishis machen, um die Botschaft von den Rishis richtig deuten zu können. Da, wenn man Interesse hat, kann man auch das Buch von Sri Aurobindo lesen, weil er hat diese Erfahrungen selber gehabt, und er hat auch die Veden dann auf sehr interessante Art und Weise dann interpretiert und erklärt. Was die Veden sagen, kurz zusammengefasst, ist, dass Brahman Die allerhöchste Quelle, das ist Brahman. Brahman ist formlos, gestaltlos, jenseits von Zeit und Raum, jenseits von Gedanken, jenseits von Form. Und Brahman, die allerhöchste Quelle, und Atman, Atman ist die individuelle Seele, die unsterbliche Seele des Menschen, sie nennen es auch Jiva, sind real und ewig. Die beiden Sachen sind real und ewig, sagen die Veden. Und die Schöpfung wird als Illusion betrachtet, als Maya betrachtet. Die Schöpfung ist eine Illusion, nur Brahman und Atman sind real. Also das ist kurz zusammengefasst, was in den Veden steht. Dann haben wir die entgegengesetzte Schule und diese Schule wird von Karl Jaspers, also Karl Jaspers hat ein Buch geschrieben, da habe ich das Buch eingeblendet, vom Ursprung und Ziel der Geschichte. Ein sehr interessantes Buch, das habe ich damals als Student gelesen, vor vielen Jahren. Und da redet er von einem Achsenzeitalter, ungefähr 500 Jahre vor Christus. Und zu diesem Zeitpunkt gab es die Propheten in Israel, es gab Buddha in Indien und Lao Tzu und Konfuzius in China. Zarathustra in Persien lebte zu diesem Zeitpunkt und auch Pythagoras und die präsokratischen Philosophen lebten in Griechenland. Es war also überall weltweit eine sehr, sehr interessante Zeit des Aufbruchs. Und Jaspers nennt diese Zeitpunkt ungefähr 500 Jahre vor Christus, er bezeichnet das als ein Achsenzeitalter, also ein Wendepunkt in der Entwicklung des Menschen. Und zu diesem Zeitpunkt ist Buddha erschienen. Und über Buddha möchte ich kurz etwas erzählen. Gautama Buddha, wie gesagt, lebte ungefähr 500 Jahre vor Christus. Und er ist der Vertreter von der zweiten Schule von Advaita. Advaita ist die Schule von Einheit, von Einheitsbewusstsein. Und die Advaita-Schule sagt, dass was wichtig ist, ist Unterscheidungsvermögen, Buddhi. Und ein Mensch, der Buddhi beherrscht, ist ein Buddha. Und diese Person kann zwischen Unwahrheit oder Illusion und Wahrheit unterscheiden. Und der Mensch, der die Wahrheit wirklich erkennt als gelebte Erfahrung, er ist in einem Bewusstsein, wo er frei ist von Illusionen. Und dieses Bewusstsein hat Buddha Nirvana genannt. Und Nirvana in Sanskrit hat eine bestimmte Bedeutung. Es wird mit einer Kerzenflamme verglichen. Hat mit der Flamme zu tun. Und Nirvana ist, wenn die Flamme erloschen wird, wenn die Flamme nicht mehr brennt, dann ist Erlösung vorhanden, dann findet Erlösung statt und man ist in einem Bewusstsein man ist in einer Art von Leere. Es ist absolut leer, da ist nichts da. Und diese Leere, dieser Zustand von Leere und Stille, von Formlosigkeit, ist Nirvana. Jenseits von der Schöpfung, jenseits von Form und Zeit und Raum und Gedanken, das ist dann ein Bewusstsein, das man erreicht, wenn man innerlich, wenn die Flamme erloschen wird. Das heißt, wenn die Flamme nicht mehr brennt, die Flamme ernährt sich von Begierde, sagt Buddha. Die Flamme ernährt sich von Begierde und wenn keine Begierde mehr da ist, kann die Flamme nicht mehr genährt werden und sie wird immer schwächer und irgendwann ist sie erloschen. Und dieses Erlöschen, das Sterben der Flamme ist das Sterben von deiner Persönlichkeit, von deinem Ich-Gefühl, von der Illusion, dass du getrennt bist von der Quelle und dann erlebst du, dass du die Quelle selbst bist. Und das ist Nirvana, das ist Erlösung. Das ist auch Moksha, Befreiung. Also Buddha sagt, das ist, was zählt. Und jeder kann dieses Bewusstsein selber erreichen. Man kann selber in diesem Bewusstsein durch seine Bemühungen, durch Askese und Meditation, man kann dieses Bewusstsein selber erreichen. Die Lehre von den Veden wird von Buddha beiseite geschoben. Und ich wollte das erwähnen heute, weil es ist wichtig, das alles in Perspektive zu setzen. Und es ist so, dass zur Zeit von Buddha, 500 Jahre vor Christus, war in Indien, waren die Priester, die Brahmanen, sehr, sehr mächtig. Sie waren die einzigen, die die ganzen Rituale beherrschten. Und damals gab es viele Tieropfer. Und es gehörte dazu. Und sie haben auch ein Kastensystem aufgebaut und das vedische Wissen vermittelt. Und sie waren die einzigen, die die Veden lesen und deuten konnten. Und sie haben dann ihr Wissen und ihr Status als Priester benutzt und auch missbraucht, um die Bevölkerung zu unterdrücken und zu unterjochen. Das hat Buddha erkannt und er wollte die Bevölkerung von der Tyrannei dieser brahmanischen Priesterschaft befreien. Und er hat deswegen alles, was mit den Priestern zu tun hatte, die ganzen Rituale, auch die Veden und das vedische Wissen beiseite geschoben und hat gesagt, wenn Wissen missbraucht wird, dann brauchen wir dieses Wissen nicht. Dann lieber ohne dieses Wissen. Wir schieben es beiseite. Es interessiert uns nicht mehr. Die ganzen Rituale interessieren uns nicht mehr. Die ganzen Versuche, Menschen zu manipulieren von den vedischen Priestern, das wird untergraben. Wir gehen direkt zur Quelle selber. Und er hat deswegen die Lehre von den Veden, von diesen vedischen Rishis über Karma und über Atman, also unser Atman, unsere unsterbliche Seele und diese ganzen Sachen hat er beiseite geschrieben und hat gesagt, das alles ist uninteressant. Das Einzige, was zählt, ist Erlösung, ist Nirvana, ist die Wahrheit selber zu erkennen. Und das heißt, es gab dann einen Bruch. Vorher gab es das vedische Wissen und das vedische Wissen wurde genauso wie hier bei uns in der Kirche missbraucht. Dass diese Machtmonopol von den Priestern wurde benutzt, um die Bevölkerung zu unterdrücken. Und das wollte Buddha bekämpfen. Und er hat es auch erfolgreich gemacht, weil 1000 Jahre nach Christus, also nach Christus, 1000 Jahre nach Buddha und so ungefähr länger noch, 1200 Jahre nach Buddha, war ganz Indien buddhistisch. Also Buddhismus hat sich wie ein Feuer durch Indien verbreitet und ganz Indien war buddhistisch über 1000 Jahre lang. Und diese Machtposition von den Priestern wurde untergraben und dann nachher kamen andere Gestalten. Ich wollte heute nicht zu viel und ich möchte auch nicht zu viel darüber reden, aber nachher kam Shankara und er hat wieder die Veden eingebaut, aber hat dann eine sogenannte Advaita Vedanta gelehrt, das heißt, er hat gesagt, dass Buddhas Nirvana, die Lehre von Buddha, diese Lehre mit Doppel-E geschrieben, diese Lehre von Buddha ist das gleiche wie Brahman, wie das Formlose von Brahman von den Veden. Und er hat dann gesagt, dass die Lehre von den Veden und die Lehre von Buddha sind im Grunde genommen identisch. Und auf diese Art und Weise hat er eine Brücke zwischen Buddhismus und vedisches Wissen geschlagen. Das war Shankara. Das war ungefähr im Jahr 800 nach Christus. Und dann kamen andere Menschen, die auch sehr wichtig sind, wie Nagarjuna und Chaitanya und so weiter. Aber wenn ihr selber was darüber lesen wollt, dann bitte die Bücher von Armin Risi lesen, weil wenn ich anfangen würde, das alles zu erklären und zu beschreiben, würden wir weg vom Thema von heute Abend kommen. Wir würden das Thema, es ist einfach zu viel für den einen Abend. Also kommen wir jetzt zum Hauptthema Karma, das hier versteht, also dass es zwei Schulen gibt und ich werde jetzt das nochmals erwähnen am Ende von diesem Vortrag, dann werdet ihr wissen, weshalb das so wichtig ist. Die eine Schule, die vedische Schule, die wir jetzt anschauen werden, sagt, Karma, und das Karma heißt Handlung auf Sanskrit, und Karma wird so definiert. Jede Handlung ist eingewoben in eine universale Gesamtheit von Aktionen und Reaktionen, wie die Gesetze von Newton. Also jede Handlung ist eingewoben in eine universale Gesamtheit von Aktionen und Reaktionen. Das ist also, wie Karma funktioniert. Und es gibt zwei Sichtweisen bei Karma. Also eine Betrachtungsweise ist von der Seite der Aktion, der Ursache. Wer ist verantwortlich dafür? Wer hat es gemacht? Wer hat es ausgelöst? Wer ist, wenn man will, Täter? Und die zweite Betrachtungsweise ist von der Seite der Reaktion, die Wirkung von dieser Aktion, von dieser Handlung. Und da ist die Frage, wie reagiere ich? Oder welchen Sinn erkenne ich in dieser Situation? Das heißt, meine innere Haltung, ich bin, wenn man will, Opfer, ich bin derjenige, der jetzt diese Karma erlebt. Und meine Reaktion ist hier sehr wichtig. Wie reagiere ich? Wenn ich zum Beispiel angegriffen werde oder wenn es mir schlecht geht, bin ich im Opferbewusstsein oder nehme ich eine andere Haltung an? Meine Haltung und wie ich reagiere, wird selber bei mir neues Karma erzeugen. Aber meine Reaktion und wie ich reagiere, ist extrem wichtig. Also das heißt, es gibt nicht nur die eine Seite, die Ursache, sagen wir die Krankheit oder die Situation selber, ein Unfall oder eine Auseinandersetzung oder was es sein mag, sondern meine Reaktion, wie ich reagiere, wie ich handle in dieser Situation, ist auch sehr wichtig. Die beiden Seiten der Münze sind wichtig hier, wenn man von Karma redet. Und hier das Gesetz des Karma macht uns bewusst, dass jede Handlung, die wir ausführen, eine gleichwertige, ausgleichende Reaktion verursacht. Wir kennen das vom Christentum. Christus hat das auch gesagt. Ja, wir wissen, dass wir ernten, was wir sehen. Das ist also auch im Christentum bekannt. Und wird auch im Evangelium ganz deutlich vermittelt. Und das ist im Grunde genommen das Gesetz des Karma, dass wir ernten, was wir sehen. Jede Handlung hat Konsequenzen. Jede Handlung, was wir sagen, was wir denken, was wir tun, hat Konsequenzen. Hier ist ein Bild von einem Rishi wieder. Also, über das Gesetz des Karma sind viele Missverständnisse im Umlauf. Zum Beispiel, Karma sei ein gnadenloses Gesetz, das sowohl die Gnade Gottes als auch die Freiheit des Menschen ausschließe. Oder Prädestination, das heißt der Terminismus. Ja? Alles ist vorausbestimmt, der freie Wille ist nur eine Illusion. Wenn wir keinen freien Willen haben, natürlich ist alles vorbestimmt und wir haben dann keine Freiheit und auch keine Verantwortung. Das ist Prädestination. Ein drittes Beispiel, der Mensch kann sich selber erlösen, allein durch seine Werke. Da wird also die Freiheit des Menschen betont und das ist auch zu simplistisch, weil so einfach ist es nicht. Also wie kann man Karma wirklich verstehen? Wie kann man Karma in Perspektive setzen? Hier ist eine Formel. Und für mich fasst diese Formel alles zusammen. Karma ist eine Kombination von Prädestination, das heißt also von dem, was man ernten wird, weil man in der Vergangenheit gewisse Sachen gesät hat, durch unsere Handlungen, wir haben gewisse Sachen gesagt, getan, gedacht und diese Handlungen werden eine Auswirkung haben und diese Auswirkung ist nicht zu vermeiden. Sie wird erlebt werden. Man wird gewisse Erfahrungen haben, gewisse Konsequenzen werden dann spürbar sein. Das ist Prädestination. Gleichzeitig haben wir einen freien Willen und Verantwortung für unsere Entscheidungen. Das heißt, es ist eine Kombination von Prädestination, von Sachen, die unvermeidbar sind, die auf uns zukommen, weil wir in der Vergangenheit gewisse Sachen getan haben oder gesagt oder gedacht haben. Und gleichzeitig, wir haben die innere Freiheit, die da ist. Wir haben einen freien Willen und auch tragen auch die Verantwortung für unsere Handlungen. In anderen Worten, wir sind Mitschöpfer. Das haben wir oft gehört. Und die Frage, die wir uns stellen sollten, natürlich ist, was machen wir aus eingetroffenen Situationen? Weil diese Mitschöpfertätigkeit ist extrem wichtig. Also eine Krise kann Menschen dazu führen, dass sie noch unbewusster werden, als sie vorher waren, oder dass sie bewusster werden durch die Krise oder durch irgendwelche Herausforderungen, die sie im Leben begegnen. Das heißt, deine innere Haltung, wie du mit der Situation umgehst, wird bestimmen, wie dir das Ganze sich entwickelt. Es kann bergab gehen, indem es noch schlimmer wird, indem du noch unbewusster wirst, indem du noch gestrickter und gefangener wirst in diesen karmischen Verstrickungen. Oder es kann dazu führen, dass du dich mehr und mehr von dem Ganzen befreist und immer bewusster handelst und immer mehr im Einklang mit dem göttlichen Willen handelst. Deine freie Wille kann eingesetzt werden, um deine innere Wachstum zu unterstützen und zu beschleunigen, oder kann missbraucht werden, zwischen Anführungszeichen, um dich noch mehr in die karmischen Verstrickungen zu verwickeln. Also wir haben da jedes Mal die Wahl. Wie Sartre sagte, nous sommes condamnés à choisir. Wir sind dazu verurteilt zu wählen. Wir müssen jedes Mal wählen. Und wie wir wählen, ist sehr, sehr wichtig. Da sind natürlich andere Einflüsse da. Das ist nicht nur, als dass wir einen freien Willen haben und Prädestination. Das sind andere Einflüsse, die wir auch berücksichtigen müssen, wie zum Beispiel unser Weltbild. Das heißt also die Prägung durch unsere Erziehung und Eltern und Lehrer und so weiter. Und was wir gelesen haben, was wir gelernt haben. Die kulturelle Prägungen natürlich. In jedem Land, in jeder Nation ist es anders. Und jede Zeit ist anders. Also wenn wir im 19. Jahrhundert gelebt hätten oder im 18. Jahrhundert, würden wir ganz anders denken als heute. Und natürlich die eigenen Erfahrungen, die man hat. Deine persönlichen Erfahrungen prägen dich auch und prägen auch dann deine Reaktion, wie du dann mit Herausforderungen umgehst. Also es ist ein relativ komplexes Bild, aber ich glaube, dass es klar rüberkommt, dass wir haben die Möglichkeit, wenn wir wirklich anfangen, bewusst zu leben, mit Karma ganz anders umzugehen und mit Herausforderungen im Leben ganz anders umzugehen, als wenn wir unbewusst leben. Hier ist ein Bild von Shiva und das ist Shankara. Und Shiva war der Adi-Yogi. Er war derjenige, der die ganzen Rishis ausgebildet hat, die sieben großen Rishis. Und deswegen erscheint er hier in diesem Bild mit Shankara. Ich habe versucht, das ein bisschen bunter zu gestalten, deswegen auch das Bild mit Shiva. Also, Karma ist das eine. Wie können wir mit Karma bewusst umgehen? Wie können wir mit unserem freien Willen bewusst umgehen? Es ist wichtig, das Resonanzgesetz zu kennen und wie wir unser eigenes Leben beeinflussen. Und das Resonanzgesetz kennen wir alle, aber ich will es hier nochmals wiederholen, sodass wir verstehen, wie das mit Karma zusammenhängt. Das Bewusstsein eines jeden Menschen hat eine bestimmte Wellenlänge. Es spricht auf entsprechende Schwingungen an und zieht entsprechende Schwingungen an, während es andere Schwingungen nicht mal annimmt. Das heißt, wir empfangen das, was wir aussenden. Aussenden und empfangen ist eine weitere untrennbare Polarität. Also wenn ich in den Workshops mit Teilnehmern zu tun habe, sage ich immer, die Innenwelt ist ein Spiegel der Außenwelt. Oder die Außenwelt ist ein Spiegel der Innenwelt. Das ist, was hier gemeint wird. Wir empfangen das, was wir aussenden und was wir in uns tragen, widerspiegelt sich in der Außenwelt, in unserem Alltag, in unseren Begegnungen, in unseren Erfahrungen. Also das ist sehr, sehr wichtig, das zu verstehen, bevor wir da weitermachen. Bitte verstehe, das, was du in dir trägst, wird sich in der Außenwelt widerspiegeln. Die Außenwelt ist immer ein Spiegel von dem, was du in dir trägst. Und da kannst du natürlich dieses Wissen, das Resonanzgesetz, benutzen, um bewusster zu leben. Weil wenn Herausforderungen da sind in deinem Leben, sind sie nicht ohne Grund da. Sie sind ein Spiegel und zeigen dir, wo du noch zu wachsen hast. Sie zeigen dir, wo ein Wachstumspotenzial vorhanden ist. Wenn körperliche Beschwerden da sind oder zwischenmenschliche Probleme vorhanden sind oder finanzielle Probleme, egal welche, also diese Herausforderungen, diese Probleme zwischen Anführungszeichen sind ein Zeichen, dass wir hier etwas zu lernen haben. Es kann natürlich auch sein, dass Karma von der Vergangenheit auf irgendeine Art und Weise jetzt gereinigt wird oder ausgelebt wird. Das kann auch sein. Zum Beispiel, ich habe, wie ihr wisst, ein Jahr lang jetzt Cluster Headaches gehabt. Sehr starke Kopfschmerzen, 5 bis 7 Stunden am Tag, ein Jahr lang, also ungefähr 1500 Stunden oder was weiß ich, Kopfschmerzen, also alles ist wirklich nicht angenehm. Aber wenn man versteht, dass es eine karmische Reinigung ist, dass es etwas ist, dass man einfach hindurch muss, dass es gelebt werden muss und irgendwann ist es vorbei ist, ist eine Art von Reinigung. Dann ist es okay. Dann hat man, also die innere Haltung ist eine Haltung von Akzeptanz. Man schaut hin und fragt sich, was steckt dahinter und nimmt diese Herausforderung an und ist nicht im Opferbewusstsein, sondern versteht, dass das Ganze einen Sinn hat. Alle Erfahrungen, die wir machen, haben einen Sinn. Das da geschieht, also es läuft nichts schief in dem Sinn. Und es ist, wenn wir diese Haltung haben, können wir dann mit Herausforderungen ganz anders umgehen. Das geht auch auf anderen Ebenen. Wenn man zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter ist und kämpfen muss, um allein mit seinen Kindern zurechtzukommen, finanziell und diese erzieherische Aufgabe zu bewältigen und für eine Frau allein mit Kindern zu sein über längere Zeit, ist sehr herausfordernd. Aber da wieder, das hat einen Sinn, da ist, das hat auch einen Grund, das ist bestimmt karmisch bedingt und das sind gewisse Lektionen, die gelernt werden sollten. Und wichtig ist hier nicht im Opferbewusstsein zu sein, sondern wirklich zu verstehen, dass diese Aufgabe einen Sinn hat und zu schauen, dass man diese Aufgabe so bewusst wie möglich bewältigt. Es gibt also viele andere Möglichkeiten, viele andere Beispiele, aber das reicht jetzt als Beispiel. Wenn wir weiterlesen, und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, deswegen habe ich es hinzugefügt, es ist notwendig, über die Gegenwart des Negativen aufgeklärt zu sein. Es ist wichtig, dass wir wissen, was weltweit läuft. Aber es ist gefährlich und nicht notwendig, zu sehr in diese eindrücklichen Details hineinzugehen, so interessant diese auch erscheinen mögen. Das heißt hier, wenn man von Karma redet und vom Resonanzgesetz, bitte erkenne, dass wenn du dich für negativen Schwingungen öffnest, dass diese negativen Schwingungen dich prägen werden auf irgendeine Art und Weise. Und dass, wenn du dich zu sehr mit negativen Gedanken, mit Gewalt, mit Konflikt, mit Verschwörungen und Manipulation und Machtmissbrauch und diese ganzen Sachen beschäftigst, wenn du stundenlang jeden Tag dich für diese negativen, niedrigen Schwingungen öffnest, wird es dich prägen. Auch wenn Musik sehr gewalttätig ist oder Filme angeschaut werden, die sehr gewalttätig sind oder was es sein mag. Diese negativen Schwingungen werden dich prägen. Und deswegen ist es wichtig, sich für diese Informationen zu öffnen, sodass man weiß, was weltweit läuft, dass man im Bilde ist, aber das wirklich dosiert zu machen, also sehr vorsichtig zu machen, nicht zu viel auf einmal. Und dann schieb das beiseite und richte deinen Fokus auf das Positive, deine innere Haltung im Alltag, dein Leben, dein Umgang mit deinen Mitmenschen und so weiter. Aber bitte investiere nicht zu viel Zeit und Energie in eine Analyse von politischen Ereignissen und von anderen Entwicklungen weltweit, weil diese Entwicklungen sind sehr oft sehr negativ, sehr deprimierend und zu viel Energie zu investieren in sowas ist wirklich kontraproduktiv und sogar schädlich, wenn man das Resonanzgesetz versteht. Weil die Schwingungen sind sehr, sehr niedrig und sie werden eine Wirkung haben. Sie werden dich runterziehen. Du wirst dich nicht wohlfühlen, wenn du längere Zeit dich mit sowas beschäftigst. Also, Erkenntnis bezüglich Karma. Ändert ein Mensch sein Bewusstsein und sein Verhalten und Gewohnheiten, Lebensstil, ändern sich auch die Karma-Reaktionen. Das heißt, wenn du dich ausrichtest, spirituell ausrichtest und wirklich, wie ich gesagt habe am Anfang, ein Leben im Einklang mit dem göttlichen Willen führen möchtest, wird deine karmische Reaktion, wie du auf Karma reagierst, wie du mit Karma umgehst, das wird sich ändern. Im positiven Sinne. Und das ist für uns alle eine sehr inspirierende und positive Botschaft. Hier nochmals zusammengefasst: Entscheiden wir uns, ein gottesbewusstes Leben zu führen, haben die Handlungen, die wir ausführen, keine bindende Karma-Wirkung mehr. Denn wir haben die Lehre des Karma gelernt. Das nennt man Akarma. Und Akarma, man erzeugt kein Karma, unter hier drei Beispiele. Wenn man handelt ohne Dualitätsdenken, wenn man in einem Bewusstsein von Einheit, von Verbundenheit handelt, von tiefer Verbundenheit, wenn innere Neutralität gegenüber der Dualität vorhanden ist, ihr werdet wissen, dass wir in den letzten Monaten immer wieder von dieser Neutralität geredet haben und das machen wir auch ständig in den Workshops. Es geht darum, dass man innerlich losgelöst ist und nicht richtet über irgendwas. Da ist kein Feindbild da, zum Beispiel. Absolute Neutralität ist vorhanden. Und dann spirituelles Handeln in Harmonie mit Gottes Schöpfungsgesetze und mit Gottes Willen. Das heißt, Handeln nach den Kriterien der göttlichen Liebe oder Handlungen nach den Kriterien der göttlichen Liebe. Also wenn man so handelt, wenn man wirklich im Einklang ist mit dem göttlichen Willen, wenn wir ein Portal sind für ein höheres Bewusstsein und wenn dieses Bewusstsein durch uns spricht und handelt, dann erzeugen wir kein Karma mehr. Also eine Zusammenfassung von dem Ganzen. Das Gesetz des Karma ist nicht eine indische Theorie, sondern ein Naturgesetz. Was man sät, das wird man ernten. Das ist einfach ein kosmisches Gesetz und das sollten wir erkennen. Die menschliche Lebensform zeichnet sich dadurch aus, dass sie mit der Freiheit des bewussten Entscheidens verbunden ist. Diese Freiheit bedeutet, dass wir für alles, was wir tun, verantwortlich sind. Also Verantwortung ist da für jedes, für alles, was wir sagen, für alles, was wir tun, für alles, was wir denken. Und wenn man sich das bewusst wird, dass alles eine Auswirkung hat, also da fängt man an, da kann man wirklich anfangen, sehr bewusst mit seinen Gedanken, mit seinen Gefühlen, mit seinen Worten, mit seinen Handlungen umzugehen. Weil du trägst die Verantwortung dafür und du wirst dann die Auswirkungen von deinen Handlungen selber erleben. Das hat auch Christus gelehrt. Das Gesetz des Karma wirkt nicht nur individuell, sondern auch kollektiv. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn eine Nation oder eine Familie oder eine Gruppe von Menschen, wenn sie unverantwortlich handeln, dann hat das auch eine Wirkung, hat es auch Konsequenzen für diese Gruppe oder für diese Familie oder für diese Nation. Und wir sind natürlich auch dann zum Beispiel die Leute, die Menschen, diejenigen von uns, die in Deutschland wohnen oder in Österreich oder in der Schweiz, wir sind dann mit diesen, mit dem Karma der Nation verbunden, auch mit der Karma der Familie, in der wir hineingeboren werden. Und wenn wir zum Beispiel Soldat sind oder in einem Betrieb arbeiten und da unverantwortlich handeln, was weiß ich, wenn wir die Umwelt vergiften oder sowas, oder wenn wir etwas Sachen machen, die wirklich schädlich sind, die negativen Auswirkungen haben, dann hat das Konsequenzen. Und es kann sein, dass die Konsequenzen nicht sofort spürbar sind, aber langfristig ist es unvermeidbar. Wir werden diese Konsequenzen dann selber am eigenen Leib wahrnehmen. Dann der letzte Punkt: Handlungen, die aus einem spirituellen Bewusstsein heraus ausgeführt werden, sind frei von Karma. Darüber hinaus wird man durch Akarma-Tätigkeiten auch von früher verursachten Reaktionen befreit, denn man hat den göttlichen Sinn, denn man hat den göttlichen Sinn des Lebens in dieser Welt verstanden und handelt dementsprechend. Also wenn wir eine bestimmte innere Haltung haben, dann ist es so, dass wir nicht nur kein Karma erzeugen, sondern wir werden von früher verursachten Reaktionen oder von unserem Altlast, karmischer Altlast befreit, weil wir entsprechend ausgerichtet sind. Also das ist eine Zusammenfassung von den karmischen Gesetzen. Jetzt ein oder zwei Bemerkungen zu Karma und auch zu, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ich habe gesagt, es gibt zwei Sichtweisen. Es gibt Advaita und es gibt die vedische Sichtweise. Ich habe die vedische Sichtweise jetzt erklärt, kurz beschrieben mit Karma, mit dem freien Willen und mit der Tatsache, dass wir verantwortlich sind für das, was wir sagen und tun. Es ist so, dass die beiden Schulen haben recht. Die Advaita-Schule, die Schule von Buddha und von Ramana Maharshi und Nisargadatta Maharaj und von solchen großen spirituellen Lehrern, die sind alle Advaita-Vertreter. Sie haben recht, weil auf einer höheren Ebene ist es so, dass nur die göttliche Intelligenz handelt. Aber das ist auf der Ebene, auf der allerhöchsten Ebene. Auf der allerhöchsten Ebene, wenn du dich selber als göttliche Urquelle erlebst, dann weißt du mit absoluter Sicherheit, dass nur diese eine Kraft handelt. Sie ist allmächtig und nur sie handelt. Und sie handelt auch durch die individuellen Seelen, sie handelt durch alles, was ist. Nur das eine Licht, die eine Kraft handelt. Das ist die höhere Wahrheit. Das ist die Wahrheit von Advaita. Das ist wunderbar und das stimmt auch. Gleichzeitig aber, und deswegen habe ich als Morgengruß heute Morgen formuliert, ich habe gesagt, wir leben in einem multidimensionalen Universum und wollen gern eine unidimensionale Wahrheit. Wir wollen einfach eine Wahrheit haben in einem multidimensionalen Universum. Und es ist so, wenn man erkennt, wie komplex das Bild ist, wenn man zum Beispiel die Schöpfung anschaut, die Schöpfung ist multidimensional. Und jede Dimension in der Schöpfung hat eine andere Wahrheit, hat eine andere Wahrnehmung, hat eine andere Art und Weise, die Welt zu erleben. Das siehst du auch, wenn du zum Beispiel mit deinen Chakren zu tun hast. Deine Chakren, wenn du durch die verschiedenen Dimensionen gehst, ändern ihre Gestalt. Sie sehen anders aus, je nachdem, wo du dich befindest. Oder wenn du deinen Körper verlässt zum Beispiel. Du, hier in dem physischen Körper ist der Körper so, wie wir ihn kennen. Du verlässt deinen Körper und du bist in eine Dimension in der Nähe von dieser Dimension und du hast dann einen feinstofflichen Körper, der ähnlich aussieht wie dein physischer Körper, aber besteht aus Energie. Und du kannst durch eine Wand laufen und du kannst durch die Decke gehen und so weiter, das erlebst du. Aber du hast trotzdem eine menschliche Gestalt. Du hast Augen und du hast Ohren und du kannst dich selber sehen, du kannst deine Hände sehen. Das weiß ich. Ich meine, wenn man Out-of-Body-Experiences hat, erlebt man das. Und dann in höheren Ebenen, wenn man Out-of-Body-Experiences hat, wenn man außerkörperliche Erfahrungen hat, dann erlebst du dich nicht mehr als Mensch, also mit Mensch mit Armen und Beinen und Händen und so weiter, sondern du erlebst dich als Kugel, als Lichtkugel. Und du bist eine Lichtkugel. Und dann auf einer noch höheren Ebene hast du keinerlei Gestalt, da ist nur reines Bewusstsein da. Also es kommt darauf an, wo du bist und dein Aussehen, deine Selbstwahrnehmung ändert sich nach Dimension. Was hat das alles mit Karma zu tun? Es ist so, dass in der Welt von Formen, in der Welt von Zeit und Raum und Gestalt, die wir kennen, ist Karma für uns eine Wirklichkeit. Es ist etwas, das wir alle erleben. Und das ist eine relative Wirklichkeit, nicht eine absolute Wirklichkeit, es ist eine relative Wirklichkeit, aber das einfach als Illusion abzustempeln und zu sagen, es existiert nicht, hilft niemandem. Es hilft niemandem zu sagen, okay, deine Schmerzen sind eine Illusion oder deine finanziellen Probleme sind eine Illusion. Also das hilft kein Mensch. Und deswegen soll es ernst genommen werden. Und deswegen ist auch die Lehre von den Veden so hilfreich, weil sie erkennen, dass wir als individuelle Seele unsterbliche Wesen sind. Wir sind tatsächlich Jivas oder Atman, als Atman oder Jiva sind wir unsterbliche Seelen und wir haben einen freien Willen und wir können uns entscheiden und wir tragen Verantwortung für das, was wir tun. Und selbst wenn wir in einem sehr hohen Bewusstsein sind, werden wir weiterhin das individuelle Bewusstsein haben. Das Wort Individuum, wenn man das anschaut, bedeutet untrennbar. Es ist unteilbar. Ja, Individuum. Es kann nicht geteilt werden. Es ist unteilbar. Wir sind alle Individuen. Wir sind individuelle Seelen und wir sind ewig. Du wirst als Seele immer existieren. Selbst wenn du in einem erleuchteten Bewusstsein bist oder Gott verwirklicht bist, wirst du als individuelle Seele sein. Du wirst aber gleichzeitig wissen, weil du eben Gott verwirklicht bist oder im Christusbewusstsein bist, dass du eins mit der Quelle bist. Das heißt also, Ganzheit ist Einheit und Vielfalt zusammen. Das ist die höhere Wahrheit. Die höhere Wahrheit ist, dass du hast die Einheit des Seins, die Einheit der allerhöchsten Quelle. Das stimmt schon. Die allerhöchste Quelle ist die eine Kraft. Und gleichzeitig ist Vielfalt da. Und gleichzeitig ist eine individuelle Seele da, ist Verantwortung da, ist Karma da. Diese Sachen existieren in diesen relativen Wirklichkeiten der Schöpfung. Und zu sagen, dass die Schöpfung einfach Illusion ist, ist zu simplistisch. Aber das wird bewusst gemacht von der Advaita-Schule, weil sie wollen nicht, dass die Menschen sich mit diesen Sachen auseinandersetzen. Sie glauben, dass wenn man anfängt, sich mit Karma und mit diesen ganzen Sachen auseinanderzusetzen, dass es eher ablenkt. Sie wollen, dass die Menschen sich auf die allerhöchste Wahrheit konzentrieren. Und deswegen, wie Buddha, schieben sie das Ganze beiseite. Sie sagen, Reinkarnationen sind sowieso nur Illusionen, also befassen wir uns nicht damit. Die ganzen Leben, die du gehabt hast, das sind alles Illusionen, befassen wir uns nicht damit. Das ist also die radikale Schule. Für einige Leute ist diese Schule geeignet und sie mögen diese Art von Lehre. Sie lesen dann Ramana Maharshi oder Nisargadatta Maharaj oder Mario Montese und sie sagen, ja, das ist genau richtig für mich. Ich öffne mich für diese Schule, für diese Denkweise. Andere Leute, und ich glaube, wir, die hier heute Abend anwesend sind, sind hauptsächlich so ausgerichtet, sind Menschen, die trotzdem im Alltag, in der Schöpfung proaktiv werden wollen. Wir erkennen, dass wir eine Bestimmung haben, dass wir eine Aufgabe haben. Und es geht nicht nur darum, dass ich dann in meinem Zimmer sitze und mich mit der allerhöchsten Quelle verbinde und in ein Bewusstsein von Ekstase und Erleuchtung bin, sondern es geht darum, dass ich im Alltag handle und dass ich tue, was ich kann, um meinen Mitmenschen und der Schöpfung und die Schöpfung zu unterstützen, sodass wir alle in einem hohen Bewusstsein sein können. Also die beiden gehen Hand in Hand, die ergänzen sich gegenseitig. Also ich wollte nur klarstellen, dass es nicht so einfach ist, dass man sagen kann, das eine ist wahr und das andere ist falsch. Es ist alles eine Frage, es ist alles relativ. Also die Advaita-Schule auf eine bestimmte Art und Weise hat recht. So gesehen von der Perspektive der allerhöchsten Quelle gibt es nur diese eine Kraft. Und die Veden und die Lehre von den Rishis und diese Lehre von Karma und Eigenverantwortung, das stimmt auch. Das stimmt auch. Das gilt für die Schöpfung und für und die Wirklichkeiten, die wir erleben, was wir im Alltag erleben. Also die beiden gehen Hand in Hand, sie ergänzen sich gegenseitig und sie schließen sich nicht aus. Das heißt, du kannst dich für diese höhere Wahrheit öffnen, du kannst es erkennen und erkennen, ja, die allerhöchste Kraft, die allerhöchste Intelligenz handelt und nur sie handelt. Das lehren wir auch in unseren Workshops. Ihr habt es öfters gehört. Aber gleichzeitig kann man in der Schöpfung proaktiv sein als Mitschöpfer und die Gesetze von Karma und das Ganze ernst nehmen. Also man kann die beiden Schulen vereinen und erkennen, dass sie alle beide sehr wertvoll sind auf ihre Art und Weise. Das Schöne ist bei den vedischen Rishis, ist, dass man dann kann man verstehen, wo das Leiden herkommt. Und man kann auch verstehen, wo die Schwierigkeiten kommen, die Herausforderungen, die wir haben im Leben und die ganzen Sachen, weil dann, das hängt alles mit Freiheit und Karma und Verantwortung zusammen. Wenn man die Advaita-Schule vertritt, dann gibt es keine wirklich richtige Erklärung für das Leiden oder für Probleme, die wir haben im Alltag oder für die Lage, in der wir uns jetzt befinden. Weshalb sind wir hier in diesem Bewusstsein? Weshalb bemühen wir uns jetzt in einem höheren Bewusstsein zu sein und so weiter? Was soll das ganze Spiel? Das wird von der etwaigen Schule beiseite geschoben. Man versucht das nicht zu erklären. Während die vedische Schule bemüht sich, das alles in Perspektive zu setzen, sodass wir einigermaßen verstehen, worum es geht. Also das ist, was ich jetzt für heute erzählen wollte. Ich will jetzt nicht länger reden, es ist schon 9 Uhr. Wichtig wäre jetzt, dass Freddy das, was ich gesagt habe, ergänzt und er wird auch eine geführte Meditation mit uns machen, sodass wir uns für ein höheres Bewusstsein öffnen können. Freddy wird also das Thema von der Meditation auch selber beschreiben. Ich bedanke mich, dass ihr so lieb wart und zugehört habt. Ich hoffe, dass es einigermaßen klar ist, was ich vermitteln wollte. Es ist ein sehr komplexes Thema. Wie ich gesagt habe, könnt ihr euch mit den Büchern auseinandersetzen, wenn ihr wollt. Aber ich hoffe, dass wenigstens die wichtigsten Botschaften rübergekommen sind. Ich bedanke mich. Freddy, du bist jetzt dran.